DW Menschen und Märkte.
Das Frankendesaster. Was können wir daraus lernen? Müssen die Polen jetzt für die Schweizer Entscheidung teuer bezahlen? Je suis Charlie. Geschäftemacher wollen den Solidaritätsslogan versilbern. Und Korruptionsvorwürfe und dramatischer Wertverlust. Mit Petrobras stürzt ein brasilianischer Hoffnungsträger ab. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Das war ja ein Schock gestern. Niemand hatte damit gerechnet, dass die Eurobindung des Franken so Knall auf Fall aufgehoben werden würde. Während sich die Frankfurter Börse relativ bald von dem Schrecken erholen konnte, erwischte es die Schweizer Börse richtig heftig. Mit 9% Minus ging dort der wichtigste Börsenindex gestern aus dem Handel. Nachdem nun der erste Pulverrauch verflogen ist, reiben sich viele Beteiligte oder Betroffene noch die Augen. Wie wird die Schweizer Exportbranche den plötzlichen Wertanstieg des Franken verkraften? War es falsch, die Eurobindung so lange verteidigt zu haben? Und was ist das gestern für ein Signal gewesen, als manche Eidgenossen zeitweise keine Euros mehr aus dem Geldautomaten ziehen konnten? Und überhaupt, ist das ganze Tohuwabohu nicht vielleicht nur ein kleiner Vorgeschmack auf das mögliche Chaos, wenn etwa Deutschland einmal zur D-Mark zurückkehren sollte? Jan Plate aus Frankfurt.
Der Schritt der Schweizer Notenbank hat manchen zur Weißglut gebracht. Der Chef der Schweizer Uhrenfirma Swatch, Nick Hayek, hat von einem Tsunami gesprochen. David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Bank Julius Beer.
Das Tempo der Wechselkursanpassung ist gefährlich, ist destabilisierend für die Schweizer Wirtschaft und man muss jetzt schnell darauf hinarbeiten, diese Schwankungen zu stabilisieren.
War es also richtig, dass die Schweizer Notenbank den Franken an den Euro gebunden hat? Die meisten Experten sagen, ja, in der Euro-Krise war es richtig, aber die Schweizer Notenbank hätte vielleicht früher aussteigen müssen. Nun sei der Ruf der Schweizer Notenbank angekratzt. Das könnte Investoren auch an den Worten anderer Notenbanken zweifeln lassen. Da allerdings meint David Kohl, nur bei der Preisstabilität müsse eine Notenbank zu ihrem Wort stehen. Bei der Währungspolitik könnten Meinungswechsel sogar hilfreich sein.
Gerade was die Wechselkurse angeht, dort ist man nicht gebunden an hohe Glaubwürdigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Wechselkurse kann man ganz gut manipulieren, steuern, beeinflussen, wenn man nicht berechenbar bleibt. Das hat die Schweizer Nationalbank nochmal unterstrichen.
Das zeigt aber auch, welche Risiken das für Investoren bedeuten kann. Besonders Häuslebauer aus Österreich und Polen, die sich in der Vergangenheit einen vermeintlich günstigen Immobilienkredit in Schweizer Franken gesichert hatten, wurden nun durch die Schweizer Notenbank und die Währungsturbulenzen böse überrascht. Es wird teurer, den Kredit zurückzuzahlen. Oder ein anderes Beispiel. Nach der Aktion der Schweizer Notenbank mit den Turbulenzen an den Währungsmärkten war es an einigen Schweizer Geldautomaten kurze Zeit nicht möglich, Euros zu bekommen. Lief da vielleicht sogar eine Art Bankrun, eine Art Sturm auf manche Banken? Carsten Junius von der Schweizer Bank Safra Sarasin.
Das hoffe ich nicht, aber jeder versucht natürlich in der kurzen Frist noch einen Schnitt zu machen. Das geht jedem so und gestern am Flughafen habe ich auch schon geschaut, ob ich in Euro oder in Schweizer Franken zahle und wie denn die Preisschilder schon adjustiert worden sind.
Solch persönliche Reaktionen und die Reaktionen von Investoren auf die Aktion der Schweizer Notenbank legt aber auch offen, wie anfällig oder fragil unsere Systeme sind. Carsten Junius.
Ich glaube, über die Fragilität von Systemen und der ganzen Infrastruktur, die dahinter steht, da sollten wir uns schon irgendwie Gedanken machen. Das kommt zu den großen Fragilitäten, die wir derzeit geopolitisch haben, noch dazu. Vieles ist nicht so sicher, wie wir uns das immer so vorstellen und wünschen.
Und es stellt sich auch die Frage, geben die Verwerfungen im Markt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was passieren könnte, wenn Deutschland zur D-Mark zurückkehren sollte? Carsten Junius von Safra Sarasin.
Ich glaube nicht, dass es unbedingt schädlich wäre, wenn Deutschland die D-Mark wieder hätte. Aber was in dem Übergang passiert, das können wir jetzt sehr, sehr gut studieren am Schweizer Beispiel. Und es ist klar für Deutschland, wenn wir aus dem Euro rausgingen, die D-Mark wieder hätten, wir hätten sofort einen sehr, sehr starken Wechselkurs und die Anpassungslasten zu tragen.
Die Aktion der Schweizer Notenbank hat wachgerüttelt. Der Schweizer Aktienmarkt war am Freitag weiter auf Talfahrt. Das Kursverhältnis des Euro zum Schweizer Franken hat sich bei rund einem Franken eingependelt. Das sind gut 15% weniger als vorher.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Jan Plate. Ein Durcheinander wie das aktuelle Franken-Desaster fordert auch Kollateralschäden, an die die meisten vorher wohl nicht gedacht haben. Zum Beispiel dieses. 700.000 Polen haben ihr Eigenheim mit Krediten finanziert, die auf Schweizer Franken basieren. Die dürften nun deutlich teurer werden. Droht in Polen etwa eine Fremdwährungskrise? Aus Warschau berichtet Jan Palokat.
Als am Donnerstagmorgen der Kurs des Schweizer Franken durch die Decke ging und nicht mehr aufzuhalten schien bei seinem Höhenflug, da stockte auch so manchem polnischen Häuslebauer der Atem. Ehrlich gesagt, als ich hörte, dass der Frankenkurs so stark gestiegen war, geriet ich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Nicht nur ich, sondern hunderttausende Polen erleben jetzt ihre Frankenhölle und hatten einen schrecklichen Morgen. Geschätzt 700.000 Polen nämlich haben ihre Häuser oder Wohnungen mit einem Schweizer Frankenkredit finanziert. Nichts Besonderes in diesem Teil Europas. Denn die Zinsen für Kredite in Landeswährung sind hoch. Wer sich in Westwährung verschuldet, zahlt viel weniger Zinsen. Die damit verbundenen Kursrisiken blendeten viele aus oder rechneten sich schön, darin nicht selten bestärkt von Bankberatern nach dem Motto, die Schweiz ist ein stabiles Land, was soll da schon passieren? Tatsächlich wertete der Franken bereits 2008 und 2009 kräftig auf, was die Tilgung verteuert, denn die Polen verdienen ja keine Schweizer Franken, sondern polnische Zloty, und müssen teuer umtauschen. Schon seit Jahren gibt es deswegen den Verein Pro Futuris von Thomas Schadlik, der Kreditnehmern hilft. Der einzige Ausweg ist meist das Gericht, denn oft haben die Banken sich nicht an den gesetzlichen Rahmen gehalten. Immerhin hat die polnische Finanzaufsicht bereits 2007 vor diesen Fremdwährungskrediten gewarnt. Uns aber erzählte man, der Franken sei stabil und es gebe überhaupt keine Risiken. Jetzt dürften deutlich mehr Polen Hilfe bei Schadlik suchen. Denn seit die Schweizer Notenbank die Kursobergrenze aufgab, hat sich der Franken auch zum Zloty stark verteuert. Um 15% auf einen Schlag. Und damit eben auch die Raten der Kreditnehmer. Die für ganz Polen entscheidende Frage ist nun, ob das Ganze auf einzelne Schuldner beschränkt bleibt oder sich zu einer landesweiten Krise ausweitet, wie vor Jahren in Ungarn. Dort führten faule Fremdwährungskredite zu einer Banken- und dann zu einer Staatskrise. Ungarn musste mit internationalen Hilfsgeldern vor der Staatspleite bewahrt werden. Anders als seinerzeit die Ungarn sind die Polen konservativer. Nur eine Minderheit der Häuslebauer griff zum Frankenkredit. Allerdings haben offenbar vor allem Wohlhabende diesen Weg gewählt. Es geht also um eher umfangreiche Finanzierungen. Die Börse in Warschau reagierte bereits mit deutlichen Abschlägen. Analyst Hubert Janiszewski von der Deutschen Bank. Ein Schock für uns alle. Ich denke, das war noch nicht alles. Der erste Schlag traf die Banken, die große Frankenkredite in den Büchern haben. Wenn sich die Dinge nicht beruhigen, werden wir weitere Nebeneffekte sehen, wie eine Schwäche beim Konsum. Das kann dann auch andere Unternehmen treffen. Die polnische Regierung beließ es bislang bei Krisensitzungen. Für Maßnahmen sei es noch zu früh. Erst einmal müsse abgewartet werden, wo sich der stark schwankende Frankenkurs am Ende einfindet. Die Notenbank erklärte, das polnische Bankensystem sei robust genug, um den Frankenschock wegzustecken.
Soweit unser Kollege in Warschau, Jan Palokat. Zu einem sehr ernsten Thema mit einem geschmacklosen Nachspiel. Die Terroranschläge der angeblich religiös motivierten Verbrecher, die in der vergangenen Woche 17 Menschen in Frankreich das Leben kosteten, hat buchstäblich die ganze westliche Welt erschüttert. Ebenso hat die spontane Solidaritätskampagne unter dem Slogan Je suis Charlie ein globales Echo gefunden. Auch viele DW-Mitarbeiter übrigens haben so ihre Verbundenheit mit unseren ermordeten Kollegen von Charlie Hebdo demonstriert. Aber gleichzeitig sind auch eifrige und übereifrige Geschäftemacher auf den Plan getreten. Dutzende Anträge auf Erteilung des Markenrechts für den Slogan gingen in Frankreich ein. Im Internet verscherbeln einige ihre Charlie Hebdo-Ausgaben und zum Teil für mehrere 10.000 Euro. Da tut sich ein ganz grotesker Markt auf. Anne-Christine Heckmann aus Paris.
Charlie erobert die Welt auf T-Shirts, Tassen und Taschen. Ein Bär, ein Hund, sogar ein Eichhörnchen, alle wollen Charlie sein. Sie sind aus Plüsch und im Internet zu haben. Das Geschäft mit dem Solidaritätsslogan Je suis Charlie hat längst begonnen. Das französische Marken- und Patentamt kommt vor lauter Anträgen nicht mehr nach. Sie stapeln sich auf dem Büro von Behördenleiter Yves Lapierre.
Donc voilà. Là. Ja, aber Preis.
Hier habe ich ungefähr 120 Anfragen auf Markenrecht liegen. Die erste stammt vom 7. Januar. Der 7. Januar, das war der Tag des Anschlags. Ein paar Stunden später verschickt der Journalist Joachim Ronsin die Twitter-Botschaft Je suis Charlie. Die Solidaritätsbotschaft war geboren. Und während ganz Frankreich um die Todesopfer trauert, stellt schon der Erste einen Markenantrag. Er will den Namen Ich bin Charlie für Waffen und Munitionen verwenden. Ein anderer hat vor, eine Schmucklinie mit der Botschaft zu entwerfen. Das Patentamt hat bislang alle Anträge abgelehnt. Es gibt so viele unterschiedliche Anfragen, wir können keine Unternehmen und auch keine Geschäftstätigkeit erkennen. Und wenn Anfragen dann auch noch Schusswaffen betreffen, dann geht es auch um die Störung der öffentlichen Ordnung. Nicht nur die Marke Ich bin Charlie ist begehrt, sondern auch die Zeitung Charlie Hebdo. Das nutzen Geschäftemacher gnadenlos aus. Im Internet wird die letzte Ausgabe des Satireblatts vor dem Anschlag für mehrere 10.000 Euro angeboten. Die neueste liegt sogar bei 100.000. Das Versteigerungsportal eBay hat angekündigt, seine Einnahmen aus diesem Zusammenhang direkt an Charlie Hebdo weiterzuleiten. Andere Portale in Frankreich lehnen es ganz ab, diese Fanartikel zu verkaufen. Seit einer Woche haben wir auf unserer Webseite jeglichen Handel mit Charlie-Artikeln verboten. Wir finden das unangemessen. Wir haben 300 Angebote von der Seite entfernt. Der Vater des Slogans, Joachim Roussin, ist geschockt über das Ausmaß der Vermarktung. Es sei abscheulich, eine Botschaft des Friedens in eine Marke umwandeln zu wollen, teilte Roussin im Internet mit. Ungeachtet dessen geht das Geschäft mit Charlie-Fanartikeln weiter. Vom Ich-bin-Charlie-Kondom bis zum Hundehalsband.
Geschmacklose Geschäfte mit dem Schrecken und der Trauer, Anne-Christine Heckmann berichtete. Brasilien. Auf den Schultern des halbstaatlichen Energieunternehmens Petrobras lagen die Hoffnungen der Regierung und eines ganzen Volkes. Petrobras sollte den Aufstieg eines Schwellenlandes in die Reihe der reichen Industrienationen anführen. Doch die Realität sieht völlig anders aus. Der Börsenkurs des größten brasilianischen Unternehmens hat in den vergangenen Jahren mehr als 80% seines Wertes verloren. Das Unternehmen wird gebeutelt von Korruptionsvorwürfen, in die auch die regierende Arbeiterpartei verwickelt ist. Julio Segador mit Einzelheiten.
Es ist eine Talfahrt, die kein Ende zu nehmen scheint. Fast 90% ihres Wertes hat die Aktie des größten brasilianischen Unternehmens Petrobras in den vergangenen Jahren verloren. Allein 2014 betrug das Minus 40%. Dazu kommt, Petrobras wird fast täglich von Korruptionsvorwürfen erschüttert. Zahlreiche Ex-Manager wurden festgenommen. Sie sollen von Baukonzernen und Zulieferern jahrelang Schmiergelder genommen haben für Petrobras-Aufträge. Dass am Mittwoch erstmals ein für Korruption zuständiger Beauftragter im Unternehmen installiert wurde, findet Energieexperte Adriano Pires lächerlich und bei weitem nicht ausreichend. Die Petrobras ist krank und sie braucht dringend Antibiotika. Die Regierung aber behandelt sie mit Placebos. Es wird Zeit, dass endlich die Führung des Unternehmens abgelöst wird. Denn bisher spielt der Markt mit der Aktie. An einem Tag geht es um 7% runter, dann geht es wieder um 4% rauf. Petrobras ist immerhin das Unternehmen mit den weltweit viertgrößten Ölreserven, mit exzellenten Fachleuten, mit modernen Hightech-Verfahren zur Tiefseeförderung. So kann es doch nicht weitergehen. Bisher hält Staatspräsidentin Dilma Rousseff an Petrobras-Chefin Graça Foster fest. Keiner könne den Stall besser ausmisten, erklärte sie in einer vertraulichen Runde mit Journalisten. Auch Rousseff steht unter Druck. Fast täglich gibt es bei dem halbstaatlichen Unternehmen Korruptionsvorwürfe und immer wieder werden Ex-Manager festgenommen. Zuletzt Nestor Cerveró, früher zuständig für das internationale Geschäft bei Petrobras. Er soll Teil des Führungszirkels gewesen sein, der gegen Schmiergeldzahlungen Aufträge vergab. Auch Mitglieder der regierenden Arbeiterpartei sollen darin verwickelt sein. Nach außen gibt sich die Präsidentin unversöhnlich, doch sie weiß, dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes auch mit dem Wohl und Wehe von Petrobras zusammenhängt.
Vamos apurar com rigor tudo de errado que foi feito.
Wir werden alles, was falsch gelaufen ist, rigoros untersuchen. Petrobras wird dadurch stärker denn je werden. Und wir werden Mechanismen installieren, die verhindern sollen, dass sich solche Dinge wiederholen können. Die Intensität der Ermittlungen der Justiz und die Sanktionierung möglicher Straftaten sollen deutlich machen, dass Petrobras Brasiliens wichtigstes Unternehmen ist. Es ist der größte Arbeitgeber und Investor des Landes. Es muss daher ermittelt und bestraft werden, ohne Petrobras zu schwächen, ohne ihre Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft einzuschränken. Es geht dabei um das sogenannte Präsalöl, Erdöl, das in großen Mengen vor der brasilianischen Küste in großer Meerestiefe und einer dicken Salzschicht liegt. Das Präsalöl soll den Aufschwung der lahmenden Wirtschaft einleiten und sichern. Doch der sinkende Ölpreis macht die schwierige und kostspielige Förderung des schwarzen Goldes fast unrentabel. Nicht die einzige Unbekannte, die Petrobras unter Druck setzt. Die staatlich gedeckelten Benzinpreise liegen unter den Produktionskosten. Mit jedem verkauften Liter Sprit vergrößert sich das Defizit des Unternehmens. Zuletzt stürzte zudem die heimische Währung Real gegenüber dem Dollar regelrecht ab. Für den Energieexperten Adriano Pires muss das Petrobras-Management jetzt endlich reagieren.
Então acho que a Petrobras, ela tem que passar por uma depuração.
Ich denke, die Petrobras muss sich gesund schrumpfen. Eigentlich muss sie neu gegründet werden. Es sollte all das verkauft werden, was nicht zum Kerngeschäft gehört. Die Petrobras muss sich auf die Ölförderung konzentrieren. Es macht keinen Sinn, dass sie als Gaslieferant auftritt, Biosprit produziert, Stromkraftwerke betreibt. Das alles ist nicht lukrativ. Ihr Kerngeschäft ist das Präsalöl. Das wirft viel Geld ab. Darauf sollte sich das Unternehmen konzentrieren. Noch ist die Regierung dagegen, dass Petrobras Geschäftsbereiche abgibt. Doch die fehlenden Investitionsmittel könnten sie schon bald dazu zwingen. Gut möglich, dass der Abschwung Brasiliens angeführt wird vom Niedergang seines größten Unternehmens.
Ein Unternehmen und ein ganzes Land, Arm in Arm in den wirtschaftlichen Abgrund. Mit dieser Reportage von Julio Segador endet unser Podcast für heute. Christoph Grove in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Wir sind am Montag wieder für Sie da und bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.